Was geschieht, wenn jemand predigt? Also wenn ich vor der Gemeinde stehe, ist das immer unterschiedlich gewesen. Am Anfang meiner Zeit konnten die Leute in der letzten Reihe hier meine Halsschlagader pulsieren sehen. Und ich war nicht nur rot an den Ohrläppchen, sondern der ganze Kopf war rot vor lauter Aufregung. Hat der Herr dankbarerweise mal in einer Seelsorgeeinheit einer Gemeinde gelöst, in der wir damals waren. Eigentlich hatte ich diesen Seelsorgekurs schon gemacht, bin mit meiner Frau hingegangen, gesagt, ich nehme die Kinder. Die Kinder waren ganz brav. Dann hat das Team gesagt, komm mal du zu uns auch. Und dann haben sie gefragt, was können wir beten? Und ich gesagt, Aufregung vor der Predigt und bei der Predigt. Und sie haben gesagt, ja, mach mal. Und das Spannende war, es waren keine ausgebildeten Seelsorger. Es waren genauso Gemeindeglieder wie ihr, die gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen, für andere zu beten, dass Gott sie freisetzt den Glauben. Hammer. Und die haben für mich gebetet und es war von Sekund an weg. Keine Aufregung mehr da. Und jetzt ist es inzwischen so, also wenn ich eine Predigt halte mit vielen Bibelstellen, eine Lehrpredigt, dann finde ich das schwer, weil ich manchmal dann die angestrengten Gesichter sehe. Dann gibt es Situationen, die sind schwierig, weil ich merke, die Leute sind müde. Manchmal bin ich irritiert, wenn irgendwas in der Gemeinde geschieht und ich sehe Gesichter und weiß nicht, was das bedeutet. Ich hatte mal die Situation, bei uns in Urbach ist hinter uns das Taufbecken und der Posaunenchor, der saß immer so seitlich hinter mir, auch während der Predigt. Und während ich predige, lächelt auf einmal die halbe Gemeinde. Ich wusste nicht, was ich Lustiges gesagt habe. So 3 Minuten später lächelt wieder die ganze Gemeinde. Ich weiß wieder nicht, was passiert ist. Was passiert ist, hinter mir ist einer aus dem Posaunenchor aufgestanden und übers Taufbecken rausgegangen, aufs Klo gegangen und durchs Taufbecken hoch wieder zurückgekommen. War sehr irritierend. Natürlich wünscht man sich, dass etwas passiert wie bei Petrus, der zu Pfingsten predigt, es geht den Leuten durchs Herz und die Leute sagen, was sollen wir tun? Und er sagt, lasst euch taufen und die Leute lassen sich taufen. Und ich erzähle euch jetzt kurz von einer Taufe, Rebecca hat sich taufen lassen. Die ist letzte Woche getauft worden und zwar anders, als wir das so gemeintlich kennen, weil als Gemeinde feiern wir Taufen miteinander. Ja, da wollen wir dabei sein, da laden wir Leute ein, machen wir dann oft groß und sagen, bringt Freunde mit, bringt Gäste mit. Und dann hält man nochmal eine richtige Predigt, die sagt, was passiert jetzt bei der Taufe, damit möglichst noch ein paar Leute sich melden zur Taufe. Ist bei dir nicht so gewesen, aber wir freuen uns und jetzt möchten, hey, lass uns doch einfach klatschen zur Ehre Gottes. Amen. Und wir werden dich sicherlich fragen, wie das mit uns und Gemeinde ist und noch auf dich zukommt. Das ist etwas dann formaler. Ich habe schon mal gesagt, Ostern wäre eigentlich ganz klassisch urchristlich, wo man sagt, hey, da werden Menschen, die sich getauft haben, in die Gemeinde aufgenommen. Aber da müssen wir mit dir reden, ob du das überhaupt so willst. Das sehen wir noch. Kommt noch nach und sagen wir weiter. Ja, es geht auch heute um eine Predigt. Die Predigt Jesu, die Antrittspredigt Jesu in Nazareth. Und ich liebe diesen Text. Ich habe ihn in jeder Gemeinde gehalten als erste Predigt. Es war auch meine Antrittspredigt. Also ein schöneres Geschenk als für Ostern neu erleben. Und diese Predigtvorlage gibt's gar nicht. Noch besser geht's nicht. Wunderbar. Und der Text, um den es geht, der steht in Lukas 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr in dem der Herr Gnade schenkt. Was für ein toller Text. Ich finde, es gibt nichts Besseres, was man Menschen sagen kann. Und ich sage es immer wieder, Sünde ist ein ganz wichtiges Thema, auch darüber zu predigen. Aber eigentlich habe ich Menschen, bisher noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich bin vollkommen, bei mir gibt es keine Sünde, nichts, was Gott nicht gefallen könnte. Also ich muss den Leuten noch nie sagen, du bist Sünder. Das wussten die eigentlich immer selber, wenn man die Maßstäbe Gottes nimmt. Das muss ich ihnen nicht erst einreden, das ist denen klar. Also wenn das stimmt, was Gott sagt, ja, da komme ich nicht ran als Mensch. Das war immer klar. Aber oft hat man den Eindruck, es geht um Sünde bei Predigten. Und dann werden die Gesichter auch immer tiefer. Erinnert mich wieder an eine Predigtsituation in einer Gemeinde, in der ich irritiert war, weil ich gepredigt habe und alle saßen so da. Ich dachte mir bloß, was habe ich bloß alles falsch gemacht? Und hinterher sagte mir jemand, das war die ermutigendste Predigt, die wir je gehört haben. Da dachte ich mir, okay. Ist halt so. Situationen sind unterschiedlich und Menschen sind unterschiedlich. Jesus predigt. Und er predigt vor ganz vielen Menschen. Und er sagt dann am Anschluss an dieser Predigt, nachdem er diesen Text aus Jesaja 61 ursprünglich, also 61, 1 bis 2 gelesen hat, nur einen einzigen Satz. Das heißt, Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge warteten gespannt und waren auf ihn gerichtet. Was sagt er jetzt? Was ist seine Auslegung? Und Jesus sagt, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Wow. Eine absolut ganz kurze Predigt. Wann hält man kurze Predigten? Entweder, wenn man nichts zu sagen hat, oder aber, wenn man weiß, ich habe nur eine Sekunde Zeit, dann schmeißen die mich hier raus. Nichts davon ist passiert. Es war keine angespannte Situation in dem Moment, als Jesus das sagte. Alle Leute waren gespannt und hörten zu. Aber er sagte nur einmal diesen kurzen Satz. Und er traf. Heute ist diese Schriftstelle in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Und es war nicht mehr nötig zu sagen, weil die Leute damals spürten und wussten, das ist jetzt wirklich ein prophetisches Wort. Jesaja hat dieses Wort prophetisch hinaus gesagt und jetzt ist der da, von dem hier die Rede ist. In dem Moment ist das, was die Bibel Kairos und Chronos nennt, nämlich der einzigartige Augenblick vorhanden und zugleich wird Zeitgeschichte geschrieben. Das war damals so und ist heute so. Und Jesus hat mit seiner Anwesenheit ganz viele Stellen des Alten Testaments in Erfüllung gebracht, bei denen damals die Leute noch nicht wussten, was bedeuten sie. Wo geht es hin? Auch für uns. Jesus spricht zu Menschen und dieses alte Wort von Jesaja ist präsent mitten im Raum, als er die Schriftrolle auflegt und sagt so, und jetzt, in diesem Moment, erfüllt es sich. Kairos. Und jetzt wird den Armen die gute Botschaft gepredigt. Und das geht in die Zukunft. Das ist Geschichte, die weitergeht. Chronos. Nicht eingeschränkt, sondern etwas, das gerade beginnt und die Zukunft weiterläuft. Durch sein Wort, durch seine Gegenwart, beginnt eine neue Heilsgeschichte. Und dann sind in diesem Text Menschen genannt, Personengruppen, die angesprochen werden. Arme wird gute Nachricht verkündigt, Gefangene sollen frei sein, Blinde sehend werden und Unterdrückte sollen Freiheit bekommen. Insgesamt, Gott schenkt neue Gnade. Jetzt denken wir, okay, damals in dieser Zeit, verständlich und für die Leute damals wichtig. Was bedeutet es für uns? Könnte es sein, und ich bin sicher, Jesus meinte das so und Gott meinte das so, dass dieses Bibelwort für jeden von uns wichtig ist und unsere Zeit? Ich war überzeugt davon, dass das wichtig ist und darum habe ich das immer zu meiner Antrittspredigt gemacht. Weil ich wusste, ich stehe vor Menschen, bei denen viele sicher sind zu sagen, ich kenne Gott und ich gehe mit ihm. Aber im Laufe der Zeit war mir bewusst, dass viele Menschen trotzdem mit ihren Lasten in der Gemeinde sitzen und dass sie diese Lasten haben. Und dass es schwierig ist, zu sagen, ich gehe mal zu anderen raus und sagen, ihr sollt frei sein, wenn es Unfreiheit in deinem eigenen Leben gibt. Wenn du selber merkst, dass Dinge in deinem Leben blockieren. Und mir war es wichtig, dass den Menschen zu sagen, ihr müsst erstmal selber diese Freiheit haben. Und der Auftrag ist, diese Freiheit auszurufen. Mitten in der Gemeinde. Und dass Menschen das erfahren. Denn in dem Moment, wo Jesus das sagt, beschreibt er den Zustand, in dem wir vor Gott sind. Grundsätzlich als Menschen, alle. Und was Gott für uns auch sein will, wer für uns sein will, nicht nur was wir sind, sondern eben auch was er für uns sein will. Und dann malt er ein Bild von dem, was Gott im Leben bewirken möchte. Von uns und jedem Menschen in dieser Welt, der bereit ist, ihm zuzuhören. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Was ist das Gute an dem Evangelium? Für die Armen. Eine Frage, die ich schon ein paar Mal gehört habe. Was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Was soll dran gut sein? Und den meisten Menschen scheint es, so haben sie das Gefühl, so gut zu gehen, dass sie den Eindruck haben, brauche ich gar nicht. Interessiert mich nicht. Aber hier ist von Armen die Rede. Und dann stellt sich doch die Frage, bedeutet das was für mich? Wie sieht es denn mit Armut aus? Will jemand von euch arm sein? Armut ist etwas, dem man eigentlich versucht zu entfliehen, was man nicht gerne hat. Armut, vor der man sagt, wir wollen Menschen helfen, dass sie da rauskommen. Gibt es etwas Gutes an Armut? Der Text nimmt tatsächlich Armut auf und sagt, wenn du nichts hast, wenn du gar nichts hast, und je nach Lukas oder Matthäus heißt es, wenn du arm bist vor Gott, oder, das wäre Matthäus, arm vor Gott meistens, Lukas sagt, wenn du besitzlos bist, wenn du in dieser Welt nichts hast. Also beide Aspekte sind da drin. Was ist gut dran? Jetzt sagt Jesus, glücklich seid ihr, ihr völlig besitzlos und auch bettelarm seid, denn ihr gehört zu Gott. Das Reich Gottes ist euer. Euch gehört das Reich Gottes. Nicht den Reichen, denn die Reichen vor Gott, die haben meistens andere Probleme, die sich selber als reich empfinden. Die haben Probleme oft mit Glauben. Die haben Probleme mit ihrem Reichtum. Heute jedenfalls. Damals war es anders. Wer reich war, war von Gott gesegnet. Reichtum war ein Zeichen von Segen Gottes im Alten Testament. Und jetzt dreht Jesus das um und sagt, wenn du nichts hast, dann bist du reich. Bist reich bei Gott. Ihr gehört ins Reich Gottes. Ja, wer will es nicht, aber was ist dann das Gute an der Armut? Wenn man sagt, wenn ich arm bin, dann gehöre ich ins Reich Gottes. Es sind mehrere Dinge. Das eine ist die geistliche Armut, die Matthäus aufnimmt. Dass du weißt, ich habe Gott nichts vorzuweisen. Und ich brauche sein Erbarmen völlig. Ich bin arm an Liebe, ich bin arm an Freundlichkeit, ich bin arm an Treue. Und ich habe Menschen vor mir, die das so empfinden, tatsächlich auch aus Gesprächen, und die finden das nicht nett. Die wollen da immer raus aus den ganzen Situationen. Aber der Punkt ist, je mehr sie sich anstrengen werden, das persönlich zu tun, desto mehr werden sie ihr Versagen spüren, weil sie es mit ihrer Kraft versuchen und nicht aus dem Reichtum, den Gott schenkt. Nämlich mit ihrer Armut zu Gott zu kommen, zu sagen, hier ist meine Armut. Ich habe das nicht. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Gegenwart, um das zu überwinden, weil ich bin als Mensch begrenzt. Ich bin begrenzt. Ich brauche Gnade. Es gibt ein schönes Lied. Ich brauche Gnade. Ich liebe das Lied, weil es genau das ausdrückt. Ich krieg's nicht hin. Ich bin arm vor dir, Gott. Ich muss beschenkt werden und weiß, alles, was ich bin, kommt von dir. Nur du allein bist es. Und die Menschen werden reich, weil sie wissen, genau wissen, dass der wirkliche Reichtum von Gott kommt und nicht im eigenen Können und Vermögen liegt, wo es der einen besser hinkriegt, der anderen schlechter, dann vergleiche ich mich, ich werde scheitern, da kannst du psychisch krank werden dabei. Ich bin auf Gnade angewiesen, Gottes Gnade, die Wunder tut. Und wenn ich diese geistliche Armut habe und weiß, wer ich bin vor Gott und mir diese Kraft von Gott hole, dann bin ich in diesem Reich Gottes gut aufgehoben. Das andere ist die Situation von Demütigen, von Armut, sich klein machen. Arm an Stolz, arm an Überheblichkeit, arm an Lüge sein, arm an Streit, arm an Jähzorn. Geht eigentlich fast einher mit dieser geistlichen Armut, dass ich Erbarmen brauche. Arm worden heißt zu bekennen, ich werde reich bei dir. Geistliche Armut, ich bin arm vor dir. Die Demut zu haben, ich gebe es dir. Und das letzte ist leibliche Armut. Ich habe einen besonderen Platz am Himmel als armer Mensch. Und Jesus ist immer wieder durchs Land gegangen und hat diese leibliche Armut gesehen. Und auch die Bibel beschreibt es immer wieder. Warum ist Israel aus Ägypten befreit worden? Weil sie in ihrem Elend zum Herrn geschrien haben, ja, Arbeiten ohne Ende, die Kinder wurden ihnen weggenommen. Wirklich arm, und wer das sehen will, der kann in einige Länder gehen und dort mal in Pakistan schauen, wie das dort ist bei denjenigen, die in den Ziegelfeldern arbeiten und dort Ziegel streichen müssen. Das ist Schuldversklavung, die dort haben. Das ist tiefste Armut, in der die Menschen dort leben. Das war Israel. Und dann hat Gott zu ihnen gesprochen und sie befreit. Und Jesus geht zu Menschen hin, die oft wirklich arm sind, und dient ihnen. Und diese Armut vor Gott macht reich. Und ich verstehe Jesus, wer sagt, wer groß sein will im Himmelreich,
Er sollte eigentlich aller Diener sein und der Geringste. Und wissen, wer er ist. Vor Gott, das macht reich. Ist Verkehrung der Verhältnisse, ja. Manchmal denke ich mir auch, dass bei uns Christen, welche Leute sind am bekanntesten in christlichen Gemeinden? Das sind oft Pastoren und Leiter, die große Gemeinden haben. Da guckt man hin, wie haben die das gemacht? Wie funktioniert das? Ich glaube, wir können von treuen Menschen, die in kleinen Gemeinden sind und dort dienen, viel lernen, wie man durchhält, wie man mit Armut umgeht, wie man mit Begrenzung umgeht und trotzdem treu ist. Jesus sagt, ich bin gekommen für die Armen, damit sie merken, Gott schenkt ihnen Reichtum. Das Zweite ist, dass er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei seien. Überall da, wo Menschen Jesus begegnen, da geschieht Freiheit. Und es zieht sich durch. Jesus' Begegnung ohne Freiheit war gar nicht zu denken. Und vielleicht erinnert ihr euch dann, so einer der Punkte, warum es mir auch so wichtig war, nachdem ich gehört habe, Rebecca hat sich entschieden zu sagen, wir beten für die Freiheit des Heiligen Geistes für sie, dass der da ist. Weil das gehört zum Reich Gottes dazu. Freiheit. Und es ist spannend, mit Menschen drüber zu reden, was hat dich frei gemacht, als du Jesus Christus kennengelernt hast? In welcher Freiheit lebst du jetzt? Und auch deswegen, glaube ich, ist dieser Text hochaktuell für uns als Gemeinde und für Menschen draußen. Diese Freiheit festzuhalten, zu sagen, wo bist du gebunden? Was engt dich ein? Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen und füreinander einzustehen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder gern nach Gottesdiensten Gebet anbiete und sage, lasst uns füreinander beten. Muss gar nicht ich machen. Ihr könntet auch zueinander gehen und sagen, habe heute in der Predigt einen Satz gehört, der hat mich berührt, würdest du für mich beten? Muss ich doch nicht von hier machen. Könnt ihr machen. Und erleben, wie Gott heilt, wie Gott Menschen freisetzt, wie Freiheit geschieht. In diesem Vertrauen. Und Jesus hat es zugesagt, ich bin gekommen, damit diese Freiheit Raum findet. Und der Heilige Geist Gefangene freisetzt. Und das erlebt Israel immer wieder. Und das erleben Menschen auf ihrem Weg mit Jesus immer wieder. Er setzt Gefangene frei. Und das ist faszinierend und wirklich begeisternd. Wenn die Menschen frei werden durch Jesus Christus. Aber was sind Gefangenheiten? Es gibt eine Reihe von Gefangenheiten. Das eine sind Gefangenheiten in der eigenen Person. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich und was kann ich nicht? Meine eigene Identität, meine Selbstannahme, den anderen lieben wie mich selbst. Wie gehe ich denn mit mir um? Wenn ich mit mir nicht gut umgehen kann, kann ich mit anderen auch nicht gut umgehen. Also angenommen zu sein, wirklich Freiheit zu erfahren. Ich bin angenommen. Von anderen Menschen auch angenommen. Und das ist ein Thema, das ist für Gemeinde, finde ich, sehr spannend. Weil Gemeinde sollte ein Ort der Annahme sein, in dem Menschen willkommen sind. Wo Menschen reinkommen und sagen, hier ist gut zu sein, ich spüre unter euch diesen Frieden Gottes, der da ist. Und das heißt für uns, wir werden lernen müssen, sehr weit und gnadenvoll zu denken mit Menschen. Und das ist wirklich spannend. Gemeinde ist oft so homogen. Das sind oft die Leute, die sich einigermaßen gut verstehen drin. Aber Gemeinde, in der die Menschen reinkommen, egal ob Milliardär oder Prostituierte. Ja, oder Prostituierter. Das ist Gemeinde, die das aushält. Die diese Freiheit hat. Arm und reich. Gemeinde sollte vom Bild Jesu her der Ort sein, in dem Menschen diese Freiheit entwickeln. Und dass das nicht funktioniert und so einfach ist, lest die Briefe, Korintherbrief, da merkt ihr schon, so einfach ist das gar nicht. Wir haben damals auch schon gekämpft. Es ist Freiheit, die Gott ausruft, aber Freiheit, die ständig im Kampf ist. Das andere, also nach Annahme, ist das Gefängnis in der Zeit, in der wir leben. Wie müssen wir denn leben? Was ist ein gelungenes Leben? Woran wird es gemessen? Was musst du haben? Auf was kannst du verzichten, ohne dass man dich dumm anschaut? Das ist in jeder Zeit was anderes. Bei meinen Enkelkindern habe ich gelernt, es ist durchaus wichtig, welcher Schulranzen gekauft wird. Hey, geht's noch? Denke ich mir. Der muss funktional sein, der muss gut passen und der muss gut Platzeinteilung haben. Aber welche Farbe oder welche Glitzer ist doch völlig wurscht. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Und ihr merkt, was bei den Kindern da ist, das nehmen wir ganz oft mit ins Erwachsenenalter rein. Und sich davon wieder zu lösen, von dieser Zeit, in der wir leben, ist ganz schön schwierig. Ich glaube, ich bin für manche ein schwieriger Mensch, weil ich kann unter Umständen mein Handy morgens irgendwo liegen lassen oder erst abends mir wieder einfallen, dass es da ja liegt. Ist für manche unvorstellbar. Geht gar nicht. Woher kommt's? Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Hey, ich kenne noch die Telefone, da muss man drehen. Nix Internet und Google. Ab in die Bibliothek, ja, Präsenzleseraum, meterweise Lexikas. In welcher Zeit leben wir? Und das Thema ist Zugehörigkeit. Wenn ich da rausfall, dann stehe ich außerhalb der Gruppe. Und es ist gewagt, um da reinzukommen, wieder. Zugehörig sein ist eine der Gefangenschaften, in denen wir leben. Das andere ist das Gefängnis des Glaubens, der ungesagten Regeln, der Bestimmungen, in denen ich mich verhalten muss, sonst werde ich nicht akzeptiert. Ich muss in diesen Regeln mit dabei sein. Und im Grunde geht es darum, dass ich irgendwo Halt habe. Dass ich weiß, ich kann mich sicher bewegen. Die Zugehörigkeit ist das eine, aber der Halt das andere. Und ich glaube, Gemeinden und sind da auch wieder ein Beispiel. Versuch etwas, das eine gewisse Tradition hat, in einer Gemeinde zu verändern. Das ist absolut nicht einfach. Weil es Halt und Sicherheit gibt. Du kommst in den Raum und es ist alles so. Ihr kennt bestimmt diesen Witz, wie ein Pastor in eine Gemeinde kommt und die hat ein Klavier, sieht das Klavier auf der einen Seite, sagt völlig deplatziert, muss auf die andere Seite. Kennt ihr den? Nee, einige schütteln den Kopf, okay. Also er kommt, sieht das Klavier und sagt, das Klavier gehört auf die andere Seite. Und sagen sie, geht nicht, war schon immer so. Steht da. Und er versucht sich durchzusetzen, sagt, Klavier kommt auf die andere Seite. Ende vom Lied, er wird gekündigt. Geht nicht. Kommt nach Jahren in die Gemeinde, das Klavier steht auf der anderen Seite. Und fragt er den Pastor, wie hast du das gemacht? Und dann sagt er, ganz einfach, mit Geduld und Ausdauer. Jede Woche 1 Zentimeter. Schade eigentlich. Aber diese Beständigkeit und dieser Halt, der ist unglaublich. Aber wir sind so. Und ich glaube, wir brauchen oft auch Halt. Also wenn du als Erwachsener durchs Leben gehst, triffst du oft viele Entscheidungen. Und du kannst nicht lange nachdenken, wie mache ich das? Du brauchst so einen Rahmen, so ein Raster. Wie funktioniert was? Und dann gehst du gerade durchs Leben und das hilft dir, wenn du ganz viel zu tun hast, ist das okay. Aber wenn sich die äußeren Bedingungen verändern, wenn es auf einmal anders ist, passt dein System nicht mehr. Aber du möchtest es beibehalten, weil du Halt brauchst. Du brauchst was Beständiges. Annahme, Zugehörigkeit und Halt sind ganz wichtige Themen, die wir im Leben suchen. Und die Jesus anbietet mit dieser Predigt. Er sagt, deine Gefangenschaft, die will ich befreien, dass du da rauskommst und dass du eine Weite bekommst. Und Menschen sollen freigesetzt werden, nicht abhängig zu sein von der Meinung vom anderen, nicht gefangen zu sein, zu sagen, ich muss mich ständig in meinem Selbst anpassen, damit ich hier angenommen werde. Und wenn ich heute dieses Jackett trage, dann tue ich das nicht, also wirklich nicht, um euch zu gefallen. Das ist ein Nebeneffekt. Mir gefällt es selber, weil ich das schon immer gemocht habe. Und ich finde es passend. Und tatsächlich, ja, gehört zu mir. Und neu zu denken, zu sagen, geht auch ganz anders, funktioniert in anderen Situationen. Aber Identität zu haben, zu sagen, ich bin ich. Und ich kann so leben und mich so geben. Das ist Freiheit. Und diese Freiheit gibt Jesus. So, wir waren bei den Armen, wir waren bei den Gefangenen, jetzt kommen noch die Blinden. Dass den Blinden ein Licht aufgeht. Er hat mich gesalbt, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden. Damals war Blindheit eines der Massenphänomene. Und wer heute noch in andere Bereiche der Welt schaut, der weiß, Christoffel Blindenmission zum Beispiel ist ziemlich bekannt. Die unterwegs sind. Blindheit ist in vielen Teilen der Welt eine Folge von Wassermangel, Unterernährung. Oft ganz einfach zu operieren mit wenigen Mitteln und Leute können wieder sehen. Blindheit gehörte damals zu den häufigsten Wundern, die Jesus getan hat. Und das ist auch wichtig und richtig so. Aber es gibt dabei auch geistliche Inhaltspunkte. Jesus spricht neben den körperlichen äußeren Augen auch von geistlichen Augen. Sehend sein. Geistliche Augen haben, da werdet ihr noch eine extra Predigt irgendwann hören darüber. Ich habe sie schon. Richtig sehen können, zu sehen, was ein Mensch braucht, was notwendig ist in seinem Leben. Und hatten wir ja schon mal mit dem Gelähmten, der da runterkommt, geheilt werden sollte. Jesus guckt ihn an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Geistliche Augen. Gesehen, was jemand braucht. Und zu merken, du brauchst in deinem Leben Heilung, du brauchst etwas, das du vielleicht gar nicht siehst, um mit Gott zusammen zu sein. Es braucht Heilung, damit die Menschen Gott, ihren Schöpfer, erkennen als Erlöser. Und diese Heilung geschieht durch Jesus, der Licht in die Finsternis bringt. Wenn sie ihm begegnen, dann merken sie, in meinem Leben fehlt mir was. Geistliche Augen. Das geht manchmal ganz einfach. Bei mir, damals aus katholischem Hintergrund kommend, in diese komische christliche Teestube mit dem Matratzenlager rein, war auch so ein Sprung, wo ich eigentlich nicht reingepasst habe. Da sitzen Menschen und fangen an zu beten. Und wer das nicht kennt, und da fangen Menschen an zu beten, als ob Jesus im Raum ist. Ich habe einen Kumpel dabei, den habe ich hinterher gefragt, was hältst du davon? Er hat gesagt, keine Ahnung, sage ich, zwei Dinge. Entweder die Spinnen haben Rad ab, oder da ist was, was ich nicht kenne. Und ich gehe wieder hin. Er ist nicht mehr mitgegangen, ich bin wieder hingegangen. Und beim zweiten Mal hat Gott zu mir gesprochen, beim Beten. Warum? Weil ich auf einmal gemerkt habe, da öffnet sich ein geistliches Auge. Jesus, Gott, Heiliger Geist sind präsent, sind da. Und damit hat tatsächlich der Weg für mich angefangen, das zu finden, was ich immer gesucht habe. Wie kann ich ein Leben leben, auf das ich schauen kann und ich muss mich nicht dafür schämen. Ich will es mal so nennen. Und ich muss mich nicht dafür schämen, wenn ich an all das denke, was irgendwie nicht funktioniert hat, was schiefgegangen ist. Ich will es nicht mal unbedingt glücklich nennen. Man kann das glücklich nennen. Zu sagen, es war ein gutes Leben. Im Rahmen meiner Möglichkeit. Und Gott hat so viel Gutes getan. Augen bekommen. Jesus bringt das Licht. Zunächst der Geist des Herrn ruft auch uns Menschen. Es geht hier nochmal drum, zu sagen, den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkündigen. Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus hat es gemacht. Gesagt, jetzt beginnt's. Und dann hat er seine Jünger ausgesandt. Und ich habe jedes Mal diese Predigten in neuen Gemeinden gehalten, weil ich gesagt habe, und genau das, was Jesus gesagt hat, ist mein Auftrag. Und ich habe jedes Mal gesagt, und das, was mein Auftrag ist, das sage ich euch, weil es euer Auftrag ist. Weil ihr gerufen seid. Weil Gott euch in eurer Armut befreit. Und annimmt, wie ihr seid. Eure Gefangenheit löst. Euch die Augen öffnet, damit ihr es anderen sagt. Der schwierigste Satz, den ich mal gehört habe, war, als es darum ging, wie erkläre ich Menschen den Weg zu Jesus, zu sagen, ach weißt du, ich bete gern für dich, aber wie man das macht, das könnt ihr Pastoren besser. Autsch. Ach mir, nein, geht gar nicht. Geht gar nicht. War ein Punkt, an dem ich echt überlegt habe, ob das sinnvoll ist, Pastor zu werden. War noch auf dem Weg des Studiums da. Da habe ich mir echt überlegt, ist das eine gute Idee? Jeder hat diesen Auftrag. Jeder ist von Gott gesegnet. Gott ruft alle Menschen und er hat es mit seinen Jüngern gemacht. Und das Spannende ist, wir sind unterwegs zusammen, um Menschen diese Freiheit entgegenzubringen, genau diese Texte zu sagen und lest sie ruhig immer wieder mal durch. Diese Antrittspredigt Jesu, denn was er angefangen hat, soll sich durch jeden, der zu ihm gehört, fortsetzen, damit Menschen das erfahren und frei werden. Und es ist viel wichtiger im Grunde, dass Menschen diese Freiheit erfahren durch euch, als dass ihr mir auf den Punkt sagen könnt, was im 2. Timotheus 1,7 steht. Wisst ihr warum? Die ersten Christen hatten keine Bibel. Die hatten das Alte Testament. Und die sich bekehrt haben, die haben gehört von den Aposteln, was Jesus getan hat. Die haben von Augenzeugen gehört, was sie getan haben. Dann sind sie hingegangen und haben für sie gebetet, dass Jesus sie frei macht, dass ihre Sünden vergeben werden. Sie haben sie getauft. Sie haben gesagt, Heiliger Geist, fall. Und so ist Gemeinde entstanden. Und glaubt nicht, dass die keine Fehler gemacht haben oder hinterher gesagt haben, war vielleicht manches keine so gute Idee. Ja, und hat Jesus gesegnet? Ja. Und wir können diesen Weg gehen. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Weg zusammen gehen in großer Freiheit. Ich halte biblische Lehre für absolut wichtig. Ich bin jemand, der gerne nachguckt. Jemand, der immer wieder fragt, was hast du gemeint, Jesus? Ich finde es ganz toll, dass wir die Bibel haben. Aber wenn das dazu führt, dass Gemeinde nur noch kommt, um zu lernen, was Bibel ist, obwohl ich glaube, dass Lehre in ganz vielen Gemeinden und auch hier noch viel mehr sein darf. Aber wenn es dazu führt, dass wir bloß noch zusammensitzen, um Bibel zu lesen, aber das Evangelium nicht mehr sagen, dann haben wir was richtig, richtig falsch gemacht. Freiheit, wie die Menschen ausrufen, im Glauben an Jesus Christus, dass er Freiheit schenkt und zu erleben, wie Menschen frei werden. Und ein tiefes Vertrauen, dass Jesus auf seine Kinder aufpasst. Auch auf Gott aufpasst. Was passiert,
wenn das nächste Mal sich irgendwo im strömenden Platzregen eine Reisegruppe, die gerade durch Welzheim wandert, sagt, wir können gar nicht mehr durch Welzheim laufen, wir müssen jetzt hier irgendwo Unterschlupf finden, kommen hier rein, hören eine Predigt und sagen, jetzt kommen wir jeden Sonntag. Ich kenne die Frage, wie fangen wir diese Leute auf? Ich frage mich das auch, aber wenn Gott diese Leute reinschickt, dann wird er uns Kraft geben, sich um sie zu kümmern. Damals haben die Apostel gepredigt, 5000 sind gläubig geworden. Ohne Kinder, ohne Frauen. Wie soll das gehen? Insgesamt. 3000 damals, 2000 später. Apostelgeschichte schreibt's. Unser Auftrag ist es, im Namen des Heiligen Geistes, im Namen Gottes, im Namen Jesu, diese Befreiung des neuen Lebens auszurufen. Amen.